Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Was wäre, wenn Gott sogar dort ist, wo er nicht ist? Was wäre, wenn Gott sogar dort ist, wo er nicht ist? Wir sagen, Gott ist allgegenwärtig. Das heißt ja, er ist immer und überall. Und gleichzeitig sprechen wir oder hören davon, von einer gottlosen oder gottverlassenen Welt. Vielleicht auch zu Recht, wo ist denn Gott in Zeichen der Flüchtlings-, Klima- und Corona-Krise? Wo ist Gott in Zeiten des Krieges in der Ukraine, im Nahen Osten? Gott ist allgegenwärtig und wir sagen, die Welt scheint immer wieder gottlos oder gottverlassen zu sein. Gott ist allgegenwärtig, aber im Westen bei uns Säkularisierung. Gott wird scheinbar aus dem Alltag verdrängt. Wo bist du eigentlich, Gott? Also bist du nun allgegenwärtig oder ist die Welt gottlos? Wir sagen, Gott ist allgegenwärtig. Und gleichzeitig ist es tief verankert im kulturellen Gedächtnis und auch im frommen Gedächtnis vieler Christen, glauben wir an einen Ort ewiger Gottesferne namens Hölle. Also ist Gott jetzt allgegenwärtig oder nicht? Es gibt eine weitere Beobachtung, und zwar gibt es immer wieder viele, viele Menschen, mit denen ich darüber schon gesprochen habe, die leiden ganz, ganz, ganz stark daran, dass sie Gott nicht so oft erleben. Die fragen sich, warum erlebe ich denn Gott so selten? Da vorne, ich höre mir dauernd auf YouTube-Videos, gucke ich mir an und die erzählen die ganze Zeit, wie sie gebetet haben und dann hat Gott geredet und geheilt und so weiter. Was ist eigentlich, wenn Gott mein Gebet nicht erhört? Die Krankheit nicht heilt und das Leben keine gute Wendung bringt. Wo ist Gott jetzt? Warum erfahre ich Gott so selten? Und dann hören wir davon, von einem Gott, der sich dem Mose am Dornenbusch offenbart, mit seinem einzigartigen, unaussprechlichen Namen, den Martin Buber, der Philosoph, übersetzt mit: Ich bin für euch da. Gottes Name lautet, laut seiner Offenbarung im zweiten Buch Mose, ich bin, der ich bin da für euch. Oder ich bin, der ich bin, wird oft gesagt. Besser ist, ich bin für euch da, ich bin da, ich bin der, der da ist. Und wir wissen, der Name einer Person oder der Name Gottes in der Bibel beschreibt nicht einfach nur einen Rufnamen, sondern beschreibt das Wesen und die Identität. Das bedeutet, das Wesen Gottes ist, dass er da ist und da ist für dich. Das heißt, Gott würde aufhören, Gott zu sein, wenn er aufhören würde, da zu sein. Also wenn die Welt wirklich Gott verlassen wäre und gottlos und es eine Hölle gäbe, dann wäre Gott nicht mehr Gott. Weil sein Wesen, seine Identität ist, ich bin da. Wenn er aufhört, da zu sein, hört er auf, Gott zu sein. Wir machen heute den Härtetest. Und zwar schauen wir uns die dunkelsten Orte an. Oder beispielhaft sehr dunkle Orte. Und wenn Gott dort sein sollte, in der tiefsten Gottverlassenheit, die sich bündelt und konkretisiert am Kreuz, in dem Verlassenheitsschrei: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Gott dort sein sollte, in der Hölle des Kreuzes und der Hölle von Auschwitz und der Hölle von so vielen anderen irdischen Schicksalen, wenn Gott dort sein sollte, dann ist er wirklich überall, aber auch nur dann. Dann ist er vielleicht sogar bei mir. All das, was ich jetzt gleich sagen werde, habe ich eines Tages einst einer jungen Konfirmandin erzählt. Die hat die Frage gestellt: Warum lässt Gott Leid zu? Und dann habe ich ihr das alles jetzt erzählt, was ich jetzt gleich sage, natürlich viel kürzer. Und dann hat sie mich angeguckt mit großen Augen, große Untertassen, und hat gesagt: Wenn das wirklich so sein sollte, dann ist wirklich alles anders. Dann ist er ja bei mir. Das konnte ich gar nicht glauben. Wir schauen uns jetzt drei Orte an, die Gottverlassener kaum sein könnten. Und hören von Menschen, drei oder vier Menschen, die an diesen Orten Gottes Gegenwart erlebt haben. Der erste Ort ist das größte und bekannteste Konzentrationslager der Geschichte: Auschwitz. Es war auch das technisch hochgerüsteste Konzentrationslager. Hier wurde durch Technik das Töten perfektioniert. Also die Technik ist nicht immer nur ein Segen und Fortschritt und E-Autos, sondern eben auch Atombomben und Konzentrationslager. Hier wurde das Töten perfektioniert. Auschwitz, ein dunkler, vielleicht sogar der dunkelste Punkt in unserer Geschichte. Also wenn es jetzt einen Ort gibt, wo nun wirklich, das wäre Blasphemie und vielleicht sogar schon etwas Antisemitismus, zu behaupten, dass dort Gott ist. Aber nicht ich behaupte das, sondern Menschen, die dort waren, Juden, behaupten das. Elie Wiesel, ganz bekannter Autor, hat seine Autobiografie geschrieben, war in Auschwitz, der Titel Die Nacht. Und er erzählt von einem Ereignis. Es sollte ein Exempel statuiert werden. Alle Insassen wurden in den Hof gerufen. Drei Leute sollten am Galgen erhängt werden. Als Abschreckungsbeispiel. Und er dachte, er sieht nicht richtig. Zwei erwachsene Männer und ein Kind. Es war gerade Abend. Die Sonne ging unter. Die drei Hälse wurden in die Schlingen geführt. Und hinter ihm hörte er einen Mann rufen: Wo ist Gott? Der Lagerchef gab das Kommando, die Hocker wurden umgeschmissen, die drei Hälse, die Schlinge zog sich zu. Eine ganze Weile hingen sie dort. Die beiden Männer waren schon tot. Aber der Junge, der Knabe, er wackelte noch, weil er war zu leicht. Sein Gewicht war zu wenig, über eine halbe Stunde zappelte er dort. Und Elie Wiesel hörte wieder eine Stimme hinter sich: Wo ist Gott? Und er sagt, in ihm hörte er eine Stimme: Wo ich bin? Wo ist Gott? Er hängt dort. Ein anderer jüdischer Theologe, Irving Greenberg, ein Amerikaner, der selbst nicht in Auschwitz war, berichtet von Zeugen, die auch dort waren, in Auschwitz. Und dort wurden ja die Leute verbrannt. Und aus den Wolken, die verbrannte Asche, sagt er, in dieser verbrannten Asche sahen manche die Wolkensäule Gottes, die in der Wüste Israel vorangegangen ist. In dieser Wolkensäule, selbst dort an diesem Ort, haben sie irgendetwas von Gottes Gegenwart erlebt. Aber eben nicht als positiv wendende Gegenwart, sondern einfach als Gegenwart. Ungefähr gleiche Zeit, Trient 1944. Chiara Lubich, eine katholische Frau, in der Zeit nochmal besonderer, dass eine Frau sowas bewegt hat, Gründerin der weltweiten Fokularbewegung, eine Bewegung der weltweiten Nächstenliebe, die auch für die Ökumene bekannt ist. Auch Zweiter Weltkrieg, Trient lag in Trümmern nach dem Bombenangriff und Chiara Lubich, eine junge Frau, Anfang 20, hört einen Ruf. Und zwar Jesus den Verlassenen in den verlassenen Menschen zu begegnen und ihnen aufzuhelfen. Jesus der Verlassene, so nennt sie ihn. Sie denkt natürlich an den gekreuzigten und gottverlassenen Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der verlassene Jesus wurde für sie zum Antrieb. Und sie erzählt, wie sie durch die Straßen ging und sie sagt, Jesus der Verlassene war der Drogensüchtige an der Straße. Jesus der Verlassene war der Einsame. Jesus der Verlassene war der Kranke. Jesus der Verlassene war der Verwundete. Jesus der Verlassene sind wir begegnet. Er hat immer wieder ein Gesicht bekommen. Sie hat in der Gottverlassenheit um sich herum, in diesen Menschen, Gott, Jesus, den Verlassenen gesehen und hat sich zu ihm hinabgekniet. Sie sagt, die Einsamkeit hat einen Namen bekommen, der Schmerz hat einen Namen bekommen, und zwar Jesus, der Verlassene. Drittes Beispiel, ein paar Jahrzehnte später. Wir befinden uns in einer Leprakolonie außerhalb von Kalkutta, wo Mutter Teresa war. Shane Claiborne, ein amerikanischer Friedensaktivist und Linksevangelikaler, ist dorthin geflogen, wollte das mal sehen und sich engagieren. Und er erzählt von dem Gestank, die ganzen Gliedmaßen faulen ab. Und er erzählt, dass er noch nie in seinem Leben einen heiligeren Ort gesehen hat als diese Leprakolonie. Also wenn es jetzt wirklich einen Ort gibt, wo Gott nun wirklich nicht ist, dann doch wohl in einer Leprakolonie. Und er sagt, dieser Ort, er hat noch nie so einen heiligen Ort gesehen wie diese Leprakolonie. Und er erzählt, wie ein Sterbender in seinem Arm lag und die Pupille angefangen hat zu flackern, kurz bevor sein Leben ausgehaucht worden ist. Und er erzählt, wie er in dieser flackernden Pupille das Allerheiligste Gottes Gott selbst gesehen hat. Oder anders ausgedrückt, du willst Gott erleben? Dann schau nicht immer nach oben, sondern schau in die Augen deines Nächsten. Und dann sagt er, jetzt hat er verstanden, was es bedeutet, dass der Vorhang zerrissen ist und Gott aus dem Allerheiligsten hinausgekrochen ist unter die sterbende, flackernde Pupille dieses leprakranken Menschen. Und genau so erzählt uns die Bibel von Gott. Und genau das, würde ich sagen, ist das absolut Einzigartige des christlichen Glaubens und ich würde sagen, der Hauptgrund, warum ich Christ bin oder auch noch Christ bin. In Jesaja 57, Vers 15 ist so wie so eine Art Zusammenfassung. Manche sagen, das ist die Zusammenfassung des ganzen Jesaja-Buches. Ich könnte sogar sagen, es ist die Zusammenfassung von eigentlich fast allem. Dort ist von zwei Arten und Weisen der Gegenwart Gottes die Rede. Von zwei Modi sozusagen. Und dort heißt es, der Heilige spricht. Gott wird also der Heilige genannt. Okay, was bedeutet jetzt der Heilige? Was sagt der Heilige? Wie qualifiziert der Heilige sich selbst? Wie beschreibt er sich selbst? Ich bin in der Höhe und im Heiligtum. Ja, das verstehe ich. Bin in der Höhe und im Heiligtum. Also ist klar, wenn Gott irgendwo ist, Das sagen alle Religionen und das würden auch alle Philosophen und auch alle Atheisten sagen, na, wenn Gott irgendwo ist, dann doch wohl in der Höhe und im Heiligtum. Also im Guten, Wahren und Schönen, im Frieden, im inneren Frieden und in der Liebe und in der Fürsorge und in den erhörten Gebeten und in den Lobpreiszeiten und in dem festen Glauben und in der Zuversicht und in den Konferenzen und in den Gottesdiensten. Das ist ja wohl klar. Das ist gar nichts Besonderes. Natürlich, ja, wo soll denn Gott sonst sein? Natürlich ist er in der Höhe und im Heiligtum, deswegen ist es ja Gott. Im Glauben, in der Stärke, im Heiligtum. Und jetzt kommt: Und ich bin bei denen, die zerschlagenen und zerbrochenen Geistes sind. Also in der Tiefe und in den Tränen. Und jetzt muss man mal sagen, das, wenn es irgendjemand findet, dann kann er das mir mal sagen, wo. Das habe ich noch nirgendwo gefunden. Also das ist für mich wirklich, wenn wir jetzt in der Reihe sind, Basics oder Fundamente oder Kernelemente des christlichen Glaubens, würde ich sagen, das ist eins davon. Wir glauben eben nicht nur an einen Gott, der in der Höhe und im Heiligtum ist, im Guten, Wahren und Schönen, sondern auch im Hässlichen, Entstellten und Perversen. Wir glauben an einen Gott, der nicht nur in den erhörten Gebeten und den Wundern, sondern insbesondere in den unerhörten Gebeten und den Wunden zu finden ist. Gott ist nicht nur im Himmel, sondern auch in der Hölle. Gott ist nicht nur im Glauben, sondern auch im Unglauben. Und so kann man alles weiter auf die Spitze treiben. Also wenn das irgendwo anders das gibt, das würde mich mal interessieren, dann könnte ich vielleicht doch konvertieren, aber das gibt es nicht. Das ist einmalig im christlichen Glauben. Und wieso? Weil der Kernpunkt, die höchste Offenbarung Gottes für uns Christen ist ein leidender Mensch. Und jetzt muss man kurz innehalten und ein bisschen Abstand nehmen, weil das ist für uns so normal, wir tragen das Kreuz als Schmuckkette und es ist auch gut und schön. Und wir sagen, ja, Jesus hat uns erlöst und singen dann gleich schon wieder Halleluja. Und das ist alles auch richtig, aber manchmal muss man die Dinge auch mal wieder sich fremd werden. Mir musste das Kreuz erst wieder fremd werden, damit ich verstehen konnte, was ich jetzt gleich sage. Wir glauben wirklich, dass Gott sich offenbart im Angesicht eines leidenden und sterbenden Menschen. Und wir lassen jetzt mal alle Theorien weg von Erlösung und Sühne und Böcken und Schafen. Das kann man dann auch alles wieder machen, aber erstmal nur das Leiden. Da ist ein Mensch, einfach nur, kannst du dir vorstellen, du gehst auf der Straße lang und siehst jemanden, der zusammengeschlagen wurde und in der Ecke liegt. Und jetzt wird eine ganze Religion gegründet, die darauf aufbaut, dass sich Gott darin offenbart. Nur, dass das Kreuz noch ein bisschen schlimmer ist. Also du siehst einen schwerst leidenden, sterbenden Menschen. Und jetzt wird behauptet, darin offenbart sich Gott. Dieser Mensch hängt dort und sagt nicht edle Worte der Zuversicht, wie Sokrates vor seinem Tod oder Buddha. Nein, der sagt: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo bist du? Wie es in Auschwitz der Mann ausgerufen hat: Wo bist du? Warum lässt du das zu? Das sind alles die gleichen Fragen. Also wir glauben, dass in einem schwerst leidenden Menschen, der gerade seinen Glauben verliert, sage ich mal, sich besonders Gott offenbart. Und nicht nur das, wir glauben, dass das die höchste Offenbarung Gottes ist. Wir müssen von Gott immer durch die Linse des Kreuzes reden. Das würde ich mal sagen, dass darin besteht der christliche Glaube. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? In dieser Frage konzentriert sich die gesamte Frage der Menschheitsgeschichte. Gott, wo bist du? Warum lässt du das zu? Warum? Wo bist du? Der gottverlassene Gott am Kreuz bringt Gott in die Gottverlassenheit der Welt. Der Vorhang im Tempel zereißt in dem Moment, wo mein Gott, warum hast du mich verlassen, erklingt. Und Gott kriecht aus dem Allerheiligsten hinein unter die sterbende Pupille dieses Menschen am Kreuz. Der Vorhang im Tempel zerreißt, das bedeutet nicht, dass jetzt können wir zu Gott kommen. Weil jeder Jude weiß, hinter einem zerrissenen Tempelvorhang wohnt Gott gewiss nicht mehr. Deswegen ist ja der Vorhang da. Das schützt ja das Allerheiligste. Also jetzt, es bringt gar nichts, wenn wir jetzt zu Gott kommen können, weil Gott da jetzt offiziell gar nicht mehr ist. Die Pointe ist, Gott ist, kommt raus aus der Höhe und dem Heiligtum zu denen, die zerschlagen und gebrochenen Geistes sind. Er offenbart sich in dem gottverlassenen Menschen am Kreuz, Jesus Christus. Und wer erkennt's? Nicht die frommen Juden, nicht mal die Jünger, sondern der gottlose römische Hauptmann, der offiziell der größte Heide der Welt ist für alle Juden. Rom ist, also wenn Leute ganz weit weg von Gott sind, dann sind es die Römer. Und er, ausgerechnet er, sagt, siehe, dieser ist der Sohn Gottes. Und jetzt verstehen wir vielleicht auch noch einmal neu, was es heißt, wenn Paulus sagt in Römer 3, Vers 21 folgende, er, Jesus Christus, ist der Sühneort. Das steht dort in Vers 25. Er ist der Sühneort. Und jetzt kommt natürlich Sühne und sofort kommt ganz, ganz viele Sachen hoch, die in meinen Augen die meisten Sachen entweder gar nicht stimmen oder so zu 10% stimmen und dadurch dann auch natürlich nicht stimmen. Und zwar Sühne, denkt man dann ganz oft, hat damit zu tun, ja, Gott ist eigentlich relativ fies und will uns alle töten. Weil wir haben ja schon mal uns illegal was runtergeladen und auch mal gelogen. Und deswegen will er uns töten, alle. Und Jesus selbst rettet uns dann vor Gott, indem halt nur er getötet wird. Und wenn wir das alles jetzt glauben, dann sind wir auch gerettet. Und das ist natürlich mit Sühne gar nicht gemeint, also nirgendwo in der Bibel. Sühne bedeutet eine Erneuerung und Neuschöpfung. Der Sühneort ist ein bestimmter Punkt über der Bundeslade. Die Bundeslade ist recht groß und da waren zwei Cherubim drüber, also zwei Engelwesen, die haben die Flügel so gestreckt auf der einen Seite und so auf der anderen. Und der Punkt zwischen den Flügeln, das ist der Sühneort. Sühnedeckel. Und an diesem Punkt wurde beim Versöhnungstag, das war ein ganz wichtiger Tag, der Sühnetag schlechthin, dort wurden Böcke geschlachtet, also ein Bock wurde geschlachtet, der andere in die Wüste gejagt und der geschlachtete Bock, sein Blut wurde genommen und an die Bundeslade gesprengt. Und der Gedanke war, in ihrem Weltbild, was wir heute nicht mehr ganz nachvollziehen können, aber in ihrem Weltbild war der Gedanke, an diesem Sühneort sitzt wirklich gerade Gott. Also es ist nicht nur so ein Gedanke, sondern Gott ist wirklich dort. Der sitzt auf der Bundeslade. Dort ist die heilige Gegenwart Gottes, deswegen auch der Vorhang. Und jetzt das Blut des Bockes ist sozusagen, das sind wir, im Blut ist das Leben. Das Blut des Bockes, das sind wir. Und wir kommen jetzt, werden durch den Bock, durch das Blut, kommen wir in Berührung mit dem Heiligen, der uns heiligt. Also es geht nicht darum, wir müssen erst dann heilig werden, damit wir zu Gott kommen können, weil ein dreckiges Wäschetuch darf ja nicht zu einem sauberen kommen, sonst verunreinigt sich's, sondern das Unheilige kommt zum Heiligen und wird dadurch geheiligt. Kurz, der Sühneort ist sozusagen der Ort, wo Gott ist, der Ort der Begegnung. Und jetzt, Paulus, Jesus Christus ist der Sühneort, der Ort der Begegnung mit Gott. Das Kreuz, daran denkt Paulus, an das Kreuz. Wie der Ort der Begegnung. Ich sehe im Kreuz einen sterbenden Menschen, der gerade seinen Glauben fast verliert und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und genau das ist der Ort der Begegnung mit Gott. Gott kriecht mir unter die Haut. Er kommt zu mir und er schreit. Daraus ergeben sich ganz viele neue Perspektiven für eine Glaubenspraxis. Ich möchte nur drei nennen. Nachher gibt es einen Workshop, da wird das alles nochmal langsam durchgegangen und vertieft. Der erste Punkt ist so ganz wichtig, ist der wichtigste. Nee, die sind alle drei gleich wichtig. Der erste Punkt, Die Klage und der Zweifel werden zu den wichtigsten Elementen einer Frömmigkeit, die leidende Welt ernst nimmt. Das ist ganz wichtig. Die Psalmen sind ein Drittel Klagelieder. In Gottesdiensten ist 0% Klagelieder. Die Klage und der Zweifel werden ganz, ganz wichtig. Die Klage ist der Lobpreis der Leidenden. Was geschieht in der Klage? In der Klage klinke ich mich ein in den Verlassenheitsschrei Jesu. Ich rufe zu Gott, mit Gott, zu Gott. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie die Frage Jesu heraus. Wer wirklich Jesus nachfolgen möchte, sollte lernen, Gott anzuklagen. Das macht Jesus ja. Nachfolge bedeutet auch zu klagen und zu zweifeln. Denn nur der Glaube, der Gott auch die Klage und die Anklage zutraut, kann wirklich ein echtes Vertrauen sein. Wenn ich mich immer nur von der guten Seite zeigen muss und immer gleich die Krise kriege, wenn ich zweifle, dann weiß ich nicht, wie das eine Vertrauensbeziehung sein soll. Das ist doch bei einem Menschen auch nicht so. Und in der Klage passiert etwas Unglaubliches. Mein Leid verwandelt sich durch die Klage in ein Gebet. Und jetzt, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten, sagt Paulus. Man muss eigentlich sagen, das gilt nur für diejenigen, die gelernt haben zu klagen. Weil selbst das Leid mich durch die Klage im Gebet zu Gott führt. Sogar das Leid, wenn ich klage, führt mich zu Gott. Und in der Klage bekomme ich die einzige Antwort auf die Theodizee-Frage, die existenziell wirklich hält. Die Antwort auf die Theodizee-Frage, warum lässt Gott Leid zu? Und das ist der Paradigmenwechsel, den ich der Konfirmandin versucht habe zu sagen. Der Paradigmenwechsel ist, diese Frage zu stellen, bedeutet, mit Gott diese Frage zu stellen. Also das heißt, Gott ist nicht primär der Adressat der Theodizee-Frage, sondern er ist derjenige, der die Frage ruft am Kreuz. Also dein Schrei nach Gott ist der Schrei Gottes. Jürgen Moltmann sagt, der Schrei nach dem Beistand des Geistes ist selbst schon der Schrei des Geistes. Der Schrei nach Gott ist selbst göttlich. Wer nach Gott ruft, kann in diesem Moment gewiss sein, dieser Ruf ist die tiefe Einheit von mir und Christus, der diese Frage auch ruft. Und nicht nur gerufen hat, sondern in jedem Schmerzensschrei immer wieder neu herausruft. Also sobald du diese Frage existenziell rausschreist, kannst du sicher sein, dass in diesem Moment du nicht alleine schreist. Und dann ist die Frage nicht, warum muss ich leiden, sondern warum müssen wir leiden? Und das ist ein Paradigmenwechsel, weil wir immer nach oben schauen und darauf warten, Gott, warum lässt du das zu? Und wir übersehen, dass Gott aber unten ist und genau diese Frage ja stellt und genau daran leidet, mit mir. Und das kann zum Trost werden. Und darum, und das ist der zweite Punkt, kann sich eine Spiritualität und eine Glaubenspraxis entwickeln, die Gott wahrnimmt in allem, was mir begegnet. Eben nicht nur in der Höhe und im Heiligtum und im Lobpreis und im Glauben, sondern auch im Zweifel und in den Wunden und in der Schwäche. Chiara Lubich, von der ich vorhin erzählt habe, sagt, jedes Leiden hat für den Christen ein doppeltes Gesicht. Das eine Gesicht ist die Perversität des Leidens. Also das Leiden wird ja nicht besser. Das bleibt schlimm. Das eine Gesicht des Leidens ist die Perversität des Leidens. Und das andere Gesicht ist das Antlitz von Jesus, dem Verlassenen. Wenn ich Leiden sehe, sehe ich direkt in die Augen Christi. Und wenn ich Lachen sehe, natürlich auch. Gott zu sehen in allem, was mir begegnet. Chiara Lubich noch einmal sagt, die faktische Irrlehre der heutigen Zeit besteht darin, dass wir nicht mehr alle Leben von allen Menschen mit allen Ausdrucksweisen mit Gott in Verbindung bringen. Sondern wir haben so einen kleinen heiligen Bereich, da ist Gott drinne, ne, wenn ich gerade inneren Frieden habe oder Menschen sich bekehrt haben oder was auch immer. Und sie sagt, nein, das ist das Problem. Die Welt ist nicht gottlos, wir machen sie gottlos durch unsere Brille. Schauen wir die Welt durch die Linse des Kreuzes an, dann sehen wir Gott überall. Die Welt ist voll Gott. Und der dritte Punkt, der sich daraus ergibt, ist eine unbegrenzte, universale und alles umarmende Hoffnung, die größer nicht sein könnte. Jetzt, das muss man sich jetzt mal überlegen. Wenn Gott sogar dort ist, wo er nicht ist, das heißt in dem Schrei eines gottverlassenen, sterbenden Menschen, sogar, wie manche sagen, in Auschwitz oder in einer Leprakolonie oder auf den Straßen Triens nach dem Bombenangriff, wenn Gott sogar dort ist, wo er nicht ist, dann ist Gott tatsächlich allgegenwärtig. Dann ist Gott tatsächlich, wie es im apostolischen Glaubensbekenntnis heißt, hinabgestiegen in die Hölle. In die Hölle des Kreuzes, in die Höllen dieser Welt, in alle Höllen, in die Hölle. Und die Hölle ist per Definition der Ort der Gottverlassenheit, der Gottlosigkeit. Und jetzt muss man sagen, ja, durch das Kreuz wurde die Hölle enthüllt. Sie ist Teil der Gegenwart Gottes des Himmels geworden. Oder anders ausgedrückt, du kannst sicher sein, solange auch nur ein einziger Mensch in der Hölle ist, ist Christus dort mit ihm. Weil Christus wird nicht plötzlich ein gänzlich anderer. Er ist derjenige, der sich immer hinabkniet zu denen, die schreien, egal aus welchem Grund. Es ist undenkbar, dass Gott plötzlich sich die Ohren zuhält. Das ist nicht denkbar. So beginnt die ganze Heilsgeschichte im zweiten Buch Mose. Exodus beginnt mit, ich habe den Schrei der Schreienden gehört. Und jetzt heißt es, ja, das gilt für ein paar tausend Jahre Menschheitsgeschichte und dann nicht mehr. Dann kann man es auch gleich vergessen. Dann bringt es alles nichts, wenn die Offenbarung Gottes eigentlich eine Lüge ist und nur ein paar Jahrtausende gilt. Die Hölle wurde enthüllt, Christus ist hinabgestiegen in die Hölle und damit ist eine Hoffnung gegeben, die größer kaum sein könnte, die alles und alle umarmt. Jeden Menschen, jeden ungläubigen Onkel und jede ungläubige Schwester, alle. Und jedes Leiden, Gott ist in jeder Träne gegenwärtig. Und eines Tages wird er alle Tränen abwischen. Und da steht nicht alle Tränen von den Christen. Er wird alle Tränen abwischen. Er ist in jeder Träne gegenwärtig. Er ist in alles Leid hineingestorben. Und er wird eines Tages in allem Leiden wieder auferstehen. Und wir wissen davon, weil Christus auch auferstanden ist. Eine Hoffnung, die alle umarmt. Und das ist für mich das zweite Kennzeichen des christlichen Glaubens. Das gibt es nirgendwo in keiner Religion und Weltanschauung, dass wir eine Hoffnung haben, die alle einschließt, die gesamte Schöpfung. Alle. Weil jede Religion, jede Weltanschauung kennt immer ein Drinnen und Draußen. Die Erlösten und die Bösen, die dualistisch Gut-Böse, Erleuchtete, Nicht-Erleuchtete, diesen Drinnen und diesen Draußen. Und jetzt muss man sagen, wir folgen einem Mann, wir folgen einem Menschen, wir folgen einem Gott, der das nicht mitmacht. Der sagt, als ihr meine Feinde wart, insbesondere die Feinde Gottes, die habe ich erlöst. Insbesondere sozusagen die, die mich bleibend ablehnen, habe ich erlöst. Ob die es glauben oder nicht, das kann daran nichts ändern. Alle, eine Hoffnung, so wird der gottverlassene Gott zu der Hoffnung, die alle und alles einschließt. In dem Workshop wird vertieft, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Mission, für die Kirche, für die Spiritualität Ganz viele Fragen ploppen dann auf, die sind aber ganz einfach zu beantworten. Es geht jetzt erstmal darum, eine universale Hoffnung, die aus dem größten Leiden entsteht. Der gottverlassene Gott, der das Tote in Leben verwandelt. Alles Tote eines Tages in Leben verwandeln wird. Jede Träne wird abgewischt. Das ist eine gute Botschaft. Und wenn man das den Leuten mal sagen würde, könnte es sein, dass sie sich doch ein kleines bisschen für den christlichen Glauben interessieren, weil sie das noch nicht gehört haben und auch nicht erwarten von uns. Amen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.